Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Kundinnen und Kunden der Raiffeisen Bank Wels und willkommen zur zweiten Podcast-Folge im neuen Jahr von Wir Bankgeflüster, Ihrem Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Ja, in wenigen Stunden lädt ja die Bank ihre Kunden zu den Marktausblicken, zu den alljährlichen in den Raiffeisensaal ein. Für alle Kunden, die jetzt aber heute leider nicht dabei sein können, so wie auch leider ich nicht, ich muss auch dann leider zum nächsten Termin, ist sehr schade, aber keine Sorge, die Bank hat ihren Informationsauftrag wieder wahrgenommen und deshalb gibt es die heutige Podcast-Aufnahme, beziehungsweise zusätzlich eine gute Nachricht, die Veranstaltung wird heute Abend auch aufgezeichnet und der Link wird Ihnen zugeschickt. Also Sie können trotz alledem, wenn Sie heute nicht dabei sein können, alles nachschauen oder nachhören. Ja, so viel jetzt zur Einbegleitung. Jetzt aber herzlich willkommen alle Jahre wieder. Ich freue mich ganz besonders extra aus Wien angereist, Magister Peter Prezenschek. Schön, dass Sie wieder da sind.
Danke vielmals für die Einladung. Ich komme sehr gerne nach Wels.
Ja, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. Sie haben sogar mitgezählt, dass wie vielte Mal sind Sie denn heute hier in der Raiffeisenbank Wels jetzt zu Gast?
Also insgesamt ist es das ominöse 13. Mal, aber wir sind jetzt 11 Mal hintereinander seit 2014 jedes Mal am Jahresanfang mit einem Marktausblick präsent.
Ja, das ist ja schon ein richtiges Traditionsformat und wurde sogar auch in Pandemiezeiten fortgesetzt.
Das ist richtig, ja. Mhm. Ja, dann halt als Webinar, aber wir waren jedes Jahr für unsere Kunden der Raiffeisen Bank Wels aktiv.
Ich schlage vor, wir gehen gleich in Medias Res und besprechen zunächst die volkswirtschaftlichen Aspekte und Rahmenbedingungen und widmen uns dann im Anschluss dem Kapitalmarkt. Starten wir vielleicht gleich mit der Inflation, da hat es ja heute Neuigkeiten gegeben. Vielfach kommentiert, im Jahr 2023 lag diese in Österreich ja bei 7,8%. Was waren denn hier die Treiber, beziehungsweise wie war der EU-Vergleich, beziehungsweise international?
Ja, Österreich hat eine große Diskussion hinsichtlich der Höhe der Inflation seit dem vergangenen Jahr, weil wir deutlich über den Zahlen des europäischen Durchschnitts und auch jenes der Eurozone liegen, der über 2 Prozentpunkte tiefer 2023 gelegen ist. Das hat zum Teil statistische Gründe, das hat Gründe auch, weil der Index anders zusammengesetzt ist, Stichwort Tourismus, Gaststätten und Restaurants beispielsweise oder auch Gesundheitswesen, Mieten und die Energiekomponenten. Das hat aber auch eine Auswirkung gehabt, weil wir in Österreich eine andere Politik hatten. In vielen Ländern wurde auf Staatskosten, auf Budgetdefizitkosten Preiseingriffe gemacht in den südlichen Ländern wie Spanien, Italien oder Frankreich. Mhm. In Österreich ließ man die Preisentwicklung mehr oder weniger gewähren, um keine Fehlsignale zu bekommen und hat aber quer über alle Bevölkerungsschichten mit der Gießkanne Transferzahlungen ausbezahlt, auch den Unternehmungen. Und daher ist die Kaufkraft gar nicht so zurückgegangen, wie es nach den Inflationszahlen aussehen würde. Also für 2024 sieht die Situation weit besser aus.
Juhu.
Heute, jawohl, heute sind
positive Nachrichten, ja.
Selbstverständlich. Dafür bin ich ja gekommen. 1. Februar, österreichische Inflation im Jänner mit knapp 4,5%, wenn man den Index der Europäischen Zentralbank hernimmt, für den harmonisierten Verbraucherpreisindex sogar nur 4,3%. Das ist mehr als die Hälfte weniger als vor einem Jahr. Mhm. Und die positive Nachricht ist, die Preise sind auch gegenüber dem Dezember um 0,2% sogar zurückgegangen. Das heißt, in den nächsten Monaten werden wir bald eine Reihe vor dem Komma sehen und der Trend geht an und für sich nach unten.
Sehr gut.
Ja, super. Das ist aber hauptsächlich den Energiepreisen geschuldet. Die sind um fast 7% niedriger, echt niedriger, nicht weniger stark gestiegen, sondern niedriger als vor einem Jahr. Und das wird sich noch fortsetzen bis in den Sommer.
Also bis Sommer immer noch ein bisschen mehr fallen.
Genau, ich kann mir immer mehr zurückgehen. Ich bin allerdings ein bisschen vorsichtig, was die zweite Jahreshälfte betrifft, denn diese Energiepreisverbilligungen werden irgendwann einmal dann im Jahresverlauf auslaufen und dann fehlen die preisdämpfenden Aspekte, denn wir haben hohe Lohnerhöhungen, über 8% im Schnitt fürs heurige Jahr. Im vergangenen Jahr waren es 7,8%, also genauso hoch wie die Inflation. Und das bedeutet, dass die Leute, positiver gedacht, genügend Geld in ihrer Brieftasche haben, um sich die erhöhten Preise auch leisten zu können. Mhm. Und wenn die Energiepreisverbilligungen ausfallen, dann werden die Teuerungen im Dienstleistungsbereich bei den langlebigen Konsumgütern sich im Index wieder stärker bemerkbar machen. Also so ganz weg ist die Inflation auch in der zweiten Jahreshälfte dann nicht und auch nicht 2025.
Okay, soweit kann man dann auch schon ausblicken. Ja. Bleiben wir noch jetzt in der Welt der Volkswirtschaft. Was ist denn Ihrer Einschätzung nach zu der Konjunkturentwicklung in Österreich bzw. Europa bzw. was sind denn die Treiber für die Konjunktur?
Nun, auch da haben wir neueste Zahlen diese Woche bekommen hinsichtlich der Entwicklung im vierten Quartal 2023. Wir wissen nun, dass die österreichische Volkswirtschaft im Gesamtjahr um 0,7% geschrumpft ist. Das ist sicherlich nicht erfreulich, aber das Licht am Ende des Horizonts, am Ende des Tunnels ist wahrscheinlich die Zahl fürs vierte Quartal, wo wir erstmals wieder eine Stabilisierung gesehen haben. Also kein weiterer Rückgang wie seit der Jahresmitte 2022, sondern gerade für Oberösterreich ganz wichtig. Die Industrie hat wieder um 0,4% zugelegt gegenüber dem Vorquartal. Und die Entwicklung auch im Dienstleistungsbereich, Restaurants, auch bei beim Handel und im Kfz-Handel waren positiv mit über 2% im Plus. Also schlecht geht es nach wie vor nur dem Bau. Dort sind nach wie vor Schrumpfungen an der Tagesordnung seit 6 Quartalen. Aber das Wichtige für Oberösterreich ist, dass gerade die Industrie irgendwo eine Bodenbildung abzeichnen sollte. Und das macht sich ja auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Oberösterreich hat ja eine sehr gute Arbeitsmarktstatistik. Trotz Anstieg der Arbeitslosen und etwas weniger offenen Stellen liegt Oberösterreich mit Salzburg und Vorarlberg immer an vorderster Stelle in den Top 3. Und das hängt schon zusammen damit, dass diese herausfordernden Rahmenbedingungen durch die ausgezeichnete Aufstellung der oberösterreichischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen gut bewerkstelligt wird. Wir brauchen aber für das 24er Jahr noch nicht zu optimistisch sein, denn mehr als eine Bodenbildung schaut vorerst einmal nicht aus. Wir sehen das auch aus Deutschland. Der IFO-Index schrumpft weiter. Das heißt, die Stimmung bei den Unternehmern ist mehr als verhalten. Und das verheißt an und für sich nur dann was Gutes, wenn auch die Kaufkraft der erhöhten Löhne, die da sind, und das sind Reallohnsteigerungen von 4% und vielleicht sogar noch mehr im heurigen Jahr, wenn die auch dann im Handel ankommen und dann auch bei den Unternehmungen Investitionen auslösen. Aber wir verlieren etwas an Wettbewerbsfähigkeit, das muss man dazu sagen. Seit 2019 sind wir ständig im internationalen Ranking zurückgefallen, weil eben unsere Standortqualität durch die Teuerung leidet. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir international nicht an Marktanteilen verlieren. Aber im Großen und Ganzen wird das 24er ein Übergangsjahr. sollte es keine geopolitischen großen, schweren Krisen geben, das ist sicherlich ein Damoklesschwert, das es zu berücksichtigen gilt, dann könnte es 2025 wieder etwas mehr Wachstum geben.
Mhm. Kommen wir zum Thema Zinsen. Des einen freut, des anderen leid. Für Sparer positiv, die Zinsen sind aus einer Nullzinsphase schrittweise erhöht worden. Die Raiffeisenbank Wels hat hier Charts angeführt als Bank mit den höchsten Zinszahlungen für Sparbücher. Aber machen wir jetzt noch kurz einen Schritt zurück. Für unsere interessierten Hörer, was bewirken denn Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen? Warum werden diese gemacht?
Naja, die Zinssenkungen, die wir in den 2010er Jahren gehabt haben, insbesondere von 2015 bis 2019 und 2020, in den Negativzinsbereich, haben am Anfang die Finanzmärkte befeuert. Sie haben dazu geführt, dass viel Geld, das im Umlauf gesetzt worden ist von den Notenbanken, nicht für Güterkäufe, sondern primär für Finanzanlagen und da vor allem in den Aktienmarkt und nicht zu vergessen auch in den Immobilienmarkt geflossen ist. Hier, wir in Österreich haben das ganz besonders gespürt. Das sogenannte Betongold hatte goldenen Boden. Und mit dem Zinsanstieg, der erst 2022 erfolgt ist, hat sich das Ganze umgedreht und es sind nunmehr nicht die Flucht aus den Einlagen feststellbar, sondern Spareinlagen werfen erstmals seit langem wieder deutliche Zinsen ab, über 3%. Und das kriegt man als Rendite im Immobilienbereich derzeit nicht und daher fallen seit 2022, Mitte 2022, die Immobilienpreise, insbesondere im Altwohnungsbestand. Mhm. Bei den neuen ist es noch nicht so, weil da sind die Baukosten noch sehr, sehr prägend für die hohen Neubauwohnungspreise. Aber auch das flacht ab und wird sich im heurigen Jahr etwas nach unten bewegen. Wir haben also durch steigende Zinsen natürlich auch eine Bremse für Kreditvergabe, insbesondere Investitionskredite und Konsumkredite. Und das verlangsamt natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist ja auch die Absicht dahinter. Genauso wie es die Absicht ist, mit tiefen Zinsen Investition und Innovation zu fördern und möglichst attraktiv zu machen. Also insofern ist der Zinsausblick ein ganz spannender, weil wir auf dem höchsten Zinsniveau seit 15 Jahren sind.
Mhm. Wurden Ihrer Meinung nach zur richtigen Zeit die richtigen Zinserhöhungen gemacht? Oder wie werden
Nein,
sich
ich habe das 2021 kritisiert, dass die EZB viel zu lange an der Mario-Draghischen Negativzinspolitik festgehalten hat. Ganz einfach, weil sie in der Illusion gelebt hat, dass die Inflation, die 21 schon deutlich zu sehen war, nur ein temporäres Phänomen ist und dass man das aussitzen kann. Dass wir nunmehr bereits im fünften Jahr der Inflation sind, hat gezeigt, dass die EZB hier völlig falsche Einschätzung gehabt hat und deswegen musste sie dann auch besonders stark und rapide die Zinssätze anheben. Das ist meines Erachtens in ausreichendem Maße erfolgt, wie man es vielleicht auch gar nicht in dieser Vehemenz erwarten konnte. Aber das ist gut so, weil damit hat die EZB ihr Commitment, ihre klare Bindung an ihr Ziel, nämlich Preisstabilität zu gewährleisten, doch wieder unter Beweis gestellt. Und sie wird sich heute jetzt wahrscheinlich etwas schwer tun, von diesem Zinsniveau sehr schnell abzuweichen.
Mhm. Nur kurz zur Erklärung für unsere Hörer, die EZB ist die Europäische Zentralbank.
Ganz richtig.
Genau.
Und die ist für unsere aller Geldpolitik in den 20-Euro-Staaten zuständig. Die österreichische Nationalbank vollzieht nur diese Geldpolitik oder die Beschlüsse der EZB und setzt diese auch um in Österreich.
Ja, Zinsen natürlich ein Thema. Wir wechseln aber hiermit zum Kapitalmarkt. Zu Zeiten von Corona und auch danach kamen ja einige Aktienkurse ins Straucheln. Hat hier weitgehend eine Erholung stattgefunden, beziehungsweise wie wird sich der Aktienmarkt jetzt im heurigen Jahr entwickeln? Also ein gutes Jahr einzusteigen und nachzukaufen oder ist es zu spät?
Naja, 2022 war ein Jahr, in dem sowohl die Anleihenkurse als auch die Aktienkurse deutlich zweistellige Minus-Wertentwicklung gehabt haben, also in deutlich negativer Tendenz eingebogen sind. Aber mit dem Jahreswechsel, also genau vor einem Jahr etwa, haben die Finanzmärkte wieder einen Trendwechsel vollzogen. Man hat schon sehr frühzeitig auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus gesetzt. Man hat darauf gehofft, dass die Rezession nicht ganz so stark ausfallen dürfte. Und die Unternehmensergebnisse, und das ist das wesentliche Kriterium, waren doch im Gesamtjahr 2023 besser, als man es am Jahresanfang vermutet hat und in den Schätzungen drinnen war. So war also 2023 ein richtiges Erholungsjahr. Die Nasdaq hat sogar über 50% zugelegt, andere Börsen über 20%, wie der DAX oder der Eurostoxx 50. Nur Wien ist da etwas abgefallen. Nur muss man bei Wien dazu sagen, wir haben sehr hohe Dividendenrenditen der Unternehmungen gehabt. Die werden in den Indizes, die wir haben, wie dem ATX, nicht berücksichtigt. Also herausgerechnet, im Gegensatz zum DAX. Und daher müsste man den Ertrag in Aktien auch in Wien um diese Dividendenausschüttungen noch ergänzen. Insofern, ja, wir sind wieder in einer Aufwärtsbewegung. Wir haben jetzt ein bisschen eine Konsolidierung seit dem Jahresanfang, weil die Zinserwartungen der Marktteilnehmer so übertrieben optimistisch ist, dass sie erwarten, dass die Zinsen sehr rasch und in hohem Ausmaß gesenkt werden in den nächsten Monaten. Und da muss ich meine Zweifel anmelden, ob das auch wirklich so alles passiert, weil die Notenbanken haben sich schon einmal die Finger verbrannt, indem sie zu spät mit den Leitzinsen nach oben gegangen sind und die Inflation unterschätzt haben. Und die Inflation ist nicht etwas, und da sind sehr viele Kapitalmarktteilnehmer da, die das noch nicht erlebt haben, das ist nicht ein Phänomen, das von heute auf morgen wieder ausgelöscht wird durch ein paar Zinsanhebungen, sondern das kann sich hochschaukeln und kann sehr, sehr hartnäckig sein. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das Inflationsziel 2025 noch nicht ganz erreicht haben, weil eben Löhne, Preise und das hohe Geldvolumen, das in Umlauf ist, dafür sorgt, dass eine gewisse Preisspirale sich auch weiter fortsetzt, wenngleich auch auf niedrigerem Niveau. Insgesamt kann man aber sagen, sofern die Kosten nicht extrem explodieren, und das ist nicht zu erwarten, Energiepreise sind wieder deutlich gefallen, unterstützt das die Unternehmensgewinne, und das ist die hauptsächliche Triebfeder natürlich für die Aktienmärkte. Ich glaube, man kann schrittweise in dem Aktienmarkt immer wieder investieren. Wenn Sie mich fragen, wo, dann muss man ganz offen sagen, auch wenn es der teuerste Markt ist, aber Amerika aufgrund des technologischen Fortschritts, aufgrund der Breite und des großen Angebots von Informationstechnologieunternehmen, Internetfirmen und künstlicher Intelligenz, die dort entwickelt wird, kann man an diesem Markt nicht vorbeigehen. Europa ist da leider nur zweite Wahl, auch wenn es billiger erscheint, aber für jene, die auf Dividendenpapiere setzen mit hohen Ausschüttungen, ist man in Wien oder auch in Frankfurt nicht schlecht aufgehoben.
Eine Sache, die wir jetzt vielleicht noch persönlich erklären müssen. Also Anleihen gelten ja als sehr sichere Anlage. Zur Zeit der Zinserhöhungen haben aber gerade Anleihen jetzt stark an Wert verloren. Warum ist das so?
Naja, festverzinsliche Papiere, wie der Name schon sagt, haben eine feste Zinsausschüttung pro Jahr.
Der sich nicht ändert, ja.
Viele Wertpapiere, die in der Nullzinsphase begeben worden sind, haben sogar gar keine Zinsausschüttung, sind sogenannte Null-Coupon-Anleihen. Aber selbst wenn Sie 1% an Zinsausschüttung jedes Jahr vorgenommen haben, dann muss sich ja dieser Zinssatz oder der Ertrag, besser gesagt, dieser Anleihe an das aktuelle Zinsniveau anpassen. Und das geht nur über den Wertpapierkurs. Wenn also der Zinssatz, der sogenannte Coupon, jährlich festgelegt ist mit 0 oder mit 1%, dann ist ein steigendes Renditenniveau am Markt ja nur mit einem fallenden Kurs zu bewerkstelligen, weil dann mit einem niedrigeren Kurs auch ein Kursgewinn zur Tilgungszahlung, die dann bei 100% erfolgt, auch als Renditkomponente verfügbar ist. Also wenn ein Kapitalmarktzinsniveau ansteigt, dann heißt es immer fallende Anleihenkurse. Wenn das Renditniveau nach unten geht, heißt das in der Regel steigende Anleihenkurse für die bestehenden, in Umlauf befindlichen Wertpapiere. Mhm. Also das ist ein Gesetz, das man ganz ohne irgendeine komplizierte Rechenformel einfach für sich nachvollziehen kann.
Also ohne großartigen Vorwissen.
Da braucht man nicht viel Vorwissen, ganz richtig, Frau Mark. Da geht es einfach darum, dass man diese Ziehharmonika-Bewegung, könnte man es nennen, nachvollzieht. Also wenn wir jetzt höhere Kapitalmarktzinsen haben, dann ist das durchaus auch attraktiv. Aber Sie haben vollkommen richtig gesagt. Ein Beispiel, wir haben ja eine 100-jährige Anleihe in Österreich, die der Finanzminister sehr, sehr vernünftigerweise in der Nullzinsphase ausgegeben hat. Und diese Anleihe ist mit minus 60% im 22er viel, viel stärker gefallen als die meisten Aktien, weil bei einer 100-jährigen Anleihe und einem fixen Zinssatz muss der Kurs natürlich extrem weit fallen, um auf diese 100 Jahre aufgeteilt einen analogen Gewinn für das Wertpapier zu erzielen, der über dem Coupon liegt. Jetzt natürlich, wo die Zinsen oder besser gesagt die Kapitalmarktrenditen wieder fallen, ist dieses Papier natürlich wieder hoch en vogue und hat schon wieder einiges von seinen Verlusten aufgeholt, mehr als wie Aktienkurse. Ich würde fast sagen, solche Papiere sind fast wie Optionsscheine, also viel, viel riskanter als Aktien, Investmentfonds oder kurzfristige Anleihen auf jeden Fall.
Gutes Thema, jetzt nämlich gleich auch die Fonds, wäre meine nächste Frage gewesen. Oft empfohlen eben zum Vermögensaufbau sind die Fonds oder zum Ansparen. Was ist jetzt darunter genau zu verstehen oder wo liegen da die Vorteile?
Na, der große Vorteil ist die große Streuung des Wertpapierbesitzes, den man dann erwirbt mit einem Fonds. Da sind ja eine Menge verschiedener, nehmen wir einen Aktienfonds her, eine Menge verschiedener Branchen enthalten und aus den Branchen auch noch verschiedene Wertpapiere, um das Kursrisiko möglichst gering zu halten und die Breite des Marktes abzubilden. Das kann ich als Privatinvestor ja gar nicht machen. Also insofern macht eine Fondsveranlagung Sinn, vor allem dann, wenn man es regelmäßig betreibt, weil ich ja dann immer wieder von nur einer Wertpapierkategorie, also einer Übersichtlichkeit in meiner Veranlagung, einen ständigen Ausbau der Wertpapierpartizipation machen kann.
Also das heißt, also macht zum Beispiel Sinn, monatlich darauf einzuzahlen?
Auf jeden
Fall,
ja.
Sie haben es ja vorher schon ein bisschen angesprochen, welche Branchen mehr oder weniger boomen, was die Wachstumsbranchen sind, aber vielleicht können wir es noch einmal ein bisschen zusammenfassen, wie zum Beispiel der Boom in der Technologiebranche.
Informationstechnologie bleibt so wie im Jahre 23. nach wie vor der Trendsetter. Da führt wahrscheinlich kein Weg vorbei. Ich würde wahrscheinlich auch meinen, dass wir in jenen Bereichen, die von einer Konjunkturerholung etwas partizipieren können. Also das sind zum Beispiel Grundstoffe, das sind Rohstoffe. Ich denke da auch an Industrieunternehmen. Wir haben ja auch gesehen, dass eine Voest oder eine Andritz sich von den Tiefstkursen des vergangenen Jahres schon wieder erholt haben. Wir haben gesehen, dass eine SAP in Deutschland, um jetzt beim Informationstechnologie-Segment zu bleiben, auf neue historische Höchstkurse vorstößt. Da sieht man schon, dass es gewisse Bereiche gibt, wo wir Wachstum auch in den nächsten Jahren haben können. Ich glaube, dass alles, was so eher defensiv ist, wie Nahrungsmittel, Energie, beispielsweise auch Sektoren wie Versorger oder Telekommunikation nicht unbedingt zu den Favoriten zählen werden, genauso wie es auch die Pharma-Segmente sein dürften. Biotechnologie könnte man da vielleicht als Ausnahme nehmen. Mhm. Aber im Prinzip ein eher, würde ich sagen, offensiver ausgelegtes Portfolio mit, wir nennen das Aktien, die eine größere Variabilität in ihren Kursverlauf haben, also eine größere Schwankungsintensität, wenn die Indizes steigen oder fallen. Und das wäre sicherlich tendenziell ein Vorteil. Und diese Branchen sind natürlich insbesondere auch im Industriebereich und Dienstleistungsbereich dann vorteilhafter.
Mhm. Machen wir einen kurzen Schwenk zur Politik bzw. zur Gesetzgebung. Letzte Woche hat die Raiffeisenbank Wels den Herrn Finanzminister Dr. Magnus Brunner zu einer Veranstaltung eingeladen, Minister im Gespräch. Viele Themen wurden da in der Podiumsdiskussion von Direktor Stadelberger angesprochen. Zwei Beispiele daraus, bei denen mich jetzt auch Ihre Meinung dazu interessiert. Stärkung des Kapitalmarktes und die Forderung, private Altersvorsorge zu verstärken durch steuerliche Erleichterung. Stichwort KESB-Befreiung. Mhm. Wenn längerfristig angespart wird. Was sagen Sie zu diesem Thema?
Das ist ein uraltes Thema und ein großes Anliegen von mir. Wer mich in den sozialen Medien oder bei Vorträgen verfolgt oder das nachvollziehen kann, weiß, dass ich hier ein großer Anwalt dafür bin, dass wir in Österreich nicht über Vermögenssteuern sprechen und den Leuten was wegnehmen wollen, sondern dass wir den Leuten Vermögen erwirtschaften, ermöglichen sollen. Und ein Beitrag dazu wäre, dass wir die Kapitalertragssteuer auf Aktien- und Anleihekursgewinne nach einer Behaltefrist, und ich bin da ganz dezidiert, in dem Fahrwasser, wie wir es bis 2011 gehabt haben. Also 2011 wurden Kursgewinne nach einem Jahr Behaltefrist steuerfrei gestellt. Und das würde ich auch für sinnvoll erachten, weil wir dann das Aktiensparen in Österreich viel mehr kultivieren könnten und viele breite Bevölkerungsschichten am Aktiensparen teilnehmen können und auch nach 10, 15 oder 20 Jahren sehen, dass sie sich einen zusätzlichen Vermögensaufbau gestalten, der vielleicht dann in der Pension ein zusätzliches Einkommen darstellt. Und das ist meines Erachtens nicht nur wichtig für breite Schichten der Bevölkerung, natürlich, für die unteren vielleicht 15-20% wäre das nicht tragbar, aber für die große Masse kann man schon mit kleinen Beträgen, ob das 50 oder 100 Euro sind im Monat, sich dann entsprechend ein Vermögen aufbauen. Und ohne Aktien, das muss man ganz klipp und klar sagen, werde ich keine realen Erträge langfristig erzielen, die mir die Kaufkraft vermehren und damit auch einen guten Lebensstandard gewährleisten. Also das wäre mir ganz wichtig. Zu lange Behaltefristen sind schädlich, weil ja auf den Kapitalmärkten sich die Situationen rasch ändern können. Man kann ja dafür eines einführen, wenn man schon sagt, nach einem Jahr Behaltefrist kann man wieder verkaufen, dass dieser Erlös dieses Aktienverkaufs auf ein Wertpapierkonto fließt, von dem man nicht gleich dieses Geld abheben kann, sondern nur wieder für die Veranlagung von Wertpapieren verwenden kann. Damit habe ich sichergestellt, dass dieses Geld nicht kurzfristig dann in den Konsum fließt, sondern in den Vermögensaufbau. Wir haben so ein Modell ja schon einmal gehabt bei dem Beteiligungsfonds in den 1990er Jahren. Unter einer sozialdemokratischen Regierung hat das funktioniert. Warum sollte das jetzt nicht auch funktionieren? Leider sind die politischen Player jetzt vielleicht viel zu wenig kapitalmarktaffin als zu damaligen Zeiten, als es Privatisierungen gegeben hat. Also ich würde mir wünschen, dass all die, die sich hier jetzt im heurigen Wahljahr besonders engagieren, auch ein bisschen Nachhilfe sich geben lassen hinsichtlich der Notwendigkeit eines Kapitalmarkts, eines funktionierenden österreichischen Kapitalmarkts für Wachstum und Beschäftigung und damit natürlich auch für den Wirtschaftsstandort Österreich.
Mhm. Ein weiteres Thema war die Forderung hin zur Entbürokratisierung, Stichwort KIMV. Rückzahlung maximal 40% des Einkommens, nur jetzt als ein Beispiel.
Ja, ich will es jetzt nicht an dieser KIMV-Verordnung festmachen. Es gibt viel zu viele bürokratische Hürden, die hier auf Unternehmern stoßen. Und jetzt kommt der nächste Keulenschlag, ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Der Name sagt ja schon, was da für ein Bürokratisierungsmonster auf viele Unternehmungen bis in den Mittelstand hinein.
Auch die Gastronomie ist ja da betroffen.
Ne? Es ist ganz egal, wir in Europa regeln oder reglementieren uns zu Tode. Wir wollen alles staatlich organisiert haben und vergessen, dass der Markt sehr viel innovativer sein kann, wenn man ihm gewisse Freiheiten lässt und wenn man die Rahmenbedingungen absteckt und wenn man die Zielvorgaben ganz klar festlegt. Also beim Umweltschutz und beim Klimaschutz die höchstmöglichen Emissionen, an die Umwelt abgegeben werden dürfen, durch Emissionszertifikate. Und damit regle ich ja auch schon automatisch den Klimaschutz. Und ich brauche nicht hunderte und sonstige tausende Verordnungen herausgeben, die den Unternehmer von einem innovativen Gestalter in einem bürokratischen Verwalter degradieren. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass auch dann viele junge Leute gar nicht das Unternehmen ihrer Eltern mehr übernehmen, weil sie sagen, naja, das tue ich mir nicht an. Für diesen Aufwand lohnt es sich nicht. Und wir müssen den innovativen Unternehmer nicht immer als bösen Kapitalisten darstellen, den man immer am Gängelband führen muss, sondern als jenen, der für Fortschritt und Innovation sorgt und damit ja auch den Wohlstand mit als Grundlage in Österreich und in Europa bringt. Nur leider haben wir, glaube ich, im Europaparlament und in der Europäischen Kommission jetzt sehr viele staatsgläubige Politiker, die unbedingt sich beweisen müssen. Je mehr Gesetze, umso aktiver sind sie. Genau das Gegenteil wäre der Fall. Und das würde in Europa sehr viele Fesseln sprengen und damit viel mehr zum Wohlstand beitragen, als das, was man immer vorgibt, mit vielen Regelungen zu beabsichtigen.
Bleiben wir noch kurz bei der Politik. Es scheiden sich ja auch die Geister. Die einen sagen, der Markt muss reguliert werden, die anderen, die ein Eingreifen verhindern wollen. Können Sie das erklären?
Naja, da bin ich natürlich aufgrund der Erfahrungen der letzten 70 Jahre ganz klar auf einer Seite, dass wir ein soziales, marktwirtschaftliches System haben und das zu Wohlstand, Prosperität und Vollbeschäftigung geführt hat. Wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt, und das ist ja auch ganz wichtig, wir haben ja keine freie Marktwirtschaft, wir haben eine, wo der Staat die großen Ziele vorgibt, wo er, wie gesagt, das Umfeld ganz klar definiert, in dem sich die unternehmerischen Freiheiten bewegen dürfen, dann weiß ich nicht, warum man hier immer wieder in den letzten Jahren seit der Pandemie jetzt besonders viel Staatsinterventionismus als sehr positiv sieht. Wir haben durch so viele Eingriffe sehr viele Probleme geschaffen. Wir sehen ja nur auch, dass die Inflation eines dieser Entwicklungen ist, wenn ich viel eingreife, wenn ich viele Kosten kreiere, wenn ich hohe bürokratische Hürden habe, dann ist das irgendwo einmal dann auf die Preise überzuwälzen. Und man sieht, dass wir von dieser Seite her natürlich dann großen Druck auf den Wettbewerb im internationalen Kontext bekommen. Und insofern bin ich natürlich ein vehementer Verfechter einer möglichst sozialen, ausgewogenen, marktwirtschaftlichen Ordnung, weil da ja unendlich viele Konsumenten und auch unendlich viele Unternehmer sich gegenüberstehen und das dem demokratischen politischen System am meisten entspricht. Will die Politik hier eingreifen, dann sind natürlich die Fragen immer, nach welchen willkürlichen Aspekten werden die Entscheidungen getroffen, welche Grundlagen, welche Informationen hat der Politiker besser als der Markt? Und das ist in den geringsten Fällen der Fall.
Mhm. Jetzt kommen wir schon gegen Ende unseres Podcasts und da steht auch immer der Wordrap, aber den haben wir dieses Mal ein bisschen umgewandelt. Also ein Wordrap immer schnelle Fragen, schnelle Antworten. Okay. Wir haben uns diesmal Themen ausgesucht, die unsere Hörerinnen einfach immer interessieren. Zum Beispiel Thema Immobilien, Eigentum schlägt Miete, das ist ja ein bekannter Slogan. Hat das weiterhin seine Gültigkeit, trotz gestiegener Zinsen und allgemein hohen Preisen?
Miete wird erschwinglicher, aber die Leistbarkeit von Eigentum beginnt ab 2024 und auch im nächsten Jahr sich wieder deutlich zu verbessern, weil die Einkommen, die Zinsen, aber auch die Kaufpreise zurückgehen.
Mhm. Thema Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten, hat man früher immer gesagt. Was sagen Sie dazu jetzt?
Naja, Gold schwankt so in den letzten Monaten zwischen 1850 und 2050. Und wenn die Inflation weiter eher am Rückwärtsgang eingebettet ist, dann würde ich meinen, dass Gold aus dieser Bandbreite nicht signifikant ausbrechen kann.
Kryptowährungen, welche Entwicklungen sind hier feststellbar?
Tja, 2022 ein katastrophaler Absturz, 2023 die Renaissance von Bitcoin und Ethereum, andere viel, viel weniger, Ripple zum Beispiel, also man kann nicht alle hier in einen Topf werfen. Ich glaube aber, dass auch hier die Inflationsentwicklung und der Rückgang auf der Zinsseite den Höhenflug bei den Kryptowährungen wieder etwas einbremsen wird.
Geld ansparen, der Klassiker. Was sind da Ihre Empfehlungen?
Regelmäßig ansparen.
Genau, das haben wir schon gehört vorher. Helfen Sie mir vielleicht jetzt noch ein bisschen die heutige Folge etwas zusammenzufassen. Was sind jetzt die wichtigsten Einschätzungen fürs Jahr 2024? Beziehungsweise was möchten Sie uns zusätzlich mit auf den Weg geben? Jetzt allgemein gesprochen, welche Themen werden uns im Jahr 2024 begleiten?
Ja, also was wir gar nicht angesprochen haben, ist die geopolitische Situation.
Ja, ja.
Also da kann es immer wieder Störfeuer geben. Ich denke an China und Taiwan. Mhm. Wir wissen nicht, was in den Schwellenländern so passiert. Wir haben ein Superwahljahr. Indien kommt und wir haben im November dann die Wahlen in den USA. Wenn ich es bewerten darf, zwischen Pest und Cholera, aber
Not und Elend, ja.
Das ist die europäische Sicht, ich will mich da nicht einmischen. Das kann für 2025 auf jeden Fall für Europa andere Weichenstellungen bedeuten. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir bei den Europawahlen nicht den Fehler begehen, dass wir so staatsgläubige Politiker das sagen lassen, wie es in den letzten 3 Jahren passiert ist, sondern dass wir mehr Mut zur Eigenverantwortung, mehr Mut zu unternehmerischen und natürlich gesellschaftlichen Freiheiten haben sollen. Und dann geht es natürlich auch uns besser. Man kann das mit dem Klimaschutz sehr wohl in Einklang bringen, aber wir mit unseren 7% CO2-Ausstoß in Gesamteuropa, wir werden das Klima alleine nicht retten. Und das sollte uns auch bewusst sein, wir müssen das weltweit ausrollen und die anderen mit ins Boot holen, sonst haben wir nur eine Verarmung bei uns, aber dem Klima ist nicht geholfen. Insofern wäre es wichtig, dass wir die Rolle der Kapitalmärkte stärken, denn es muss neben den öffentlichen Investitionen natürlich sehr viel privates Kapital in Umweltschutz, in CO2-Vermeidung, Methanvermeidung hineinfließen. Das geht nicht nur mit öffentlichen Geldern. Und insofern sind da Nachhaltigkeitsfonds, beispielsweise Nachhaltigkeitszertifikate, ein approbates Mittel, um sich hier auch nicht nur ein gutes Gewissen zu verschaffen, sondern Geld bereitzustellen für gute Zwecke. Und ich glaube, dass es auch nie zu spät ist, insbesondere auch 24 nicht, in Aktien zu investieren, denn ich bin überzeugt, dass ein langfristiger Vermögensaufbau ohne Aktien nicht zielführend ist. Auch wenn wir, das muss ich jetzt zugeben, vielleicht aus den goldenen Aktienjahren uns verabschieden, weil wir heute nicht mehr so glänzende Rahmenbedingungen haben wie noch in den letzten 20, 30 Jahren. Aber vielleicht wären es silberne Aktienjahre und das ist auch schön.
Genau. Wir haben jetzt noch eine weitere positive Nachricht zum Abschluss. Sie haben vor kurzem ein Buch herausgebracht. Das wird in Kürze, also sprich eigentlich ab morgen, ab dem 2.2. über die Danke-Bonus-App zu beziehen geben. Vorgangsweise, man geht in die App und schreibt, also drückt drauf und dann wird das weitergeleitet, wenn man ein Buch bestellen möchte. Und dann wird es direkt an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verschickt. Und eine weitere positive Nachricht haben wir noch. Sie werden heute noch einige Bücher signieren.
Ja, das mache ich sehr gerne. Und ich darf Ihnen durchaus auch ankündigen, die Idee zu diesem Buch ist mir gekommen, um möglichst einfach Wirtschaft und Finanzmärkte den Leuten zu erklären. Man muss keine Vorahnung haben. Und es soll Spaß machen, es soll auch ein paar Tipps enthalten. Es ist nicht ein Rückblick, sondern es ist eine Revue der letzten 40 Jahre in Wirtschaft und Finanzmärkten mit dem Ausblick, was hat es für Bedeutung für die nächsten 10 Jahre beispielsweise, was werden da die Treiber sein. Und da wünsche ich viel Spaß beim Lesen.
Mit der Bezeichnung Revue bekommt das Ganze direkt so einen Showcharakter.
Es ist ja auch ein bisschen so aufgebaut.
Ja, genau.
Ja, es ist ja auch mit Interviews, es ist mit Stellungnahmen, mit Bildern und mit vielen Grafiken unterlegt, sodass man auch eine optische Unterstützung für den Text bekommt. Und ich würde mich freuen, wenn es bei Ihnen auch positive Reaktionen bringt. Vor allem, dass es Erfolg auch in der Veranlagung bringt.
Genau, und das wollen wir alle. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, mit mir zu plaudern im Podcast. Ich freue mich dann schon wieder auf nächstes Jahr. Ein Jahr vergeht immer wirklich wie im Fluge, unglaublich.
Es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
Das ist sehr nett, Dankeschön. Danke auch für die vielen sehr, sehr interessanten Einblicke. Also unsere Hörerinnen und Hörer haben da einen extremen Mehrwert. Sie können sich, glaube ich, wirklich richtig viel mitnehmen, auch wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt. Wir bedanken uns auch bei Ihnen wieder fürs Einschalten und dranbleiben und freuen uns, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind. Eine schöne Zeit, wir hören uns.
Wir, Bankgeflüster, der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.